Folge 58 von HSV, meine Frau! Moin Moin, schön, dass ihr dabei seid. Wir stellen mal ganz kurz die Runde vor. Wie immer heute am Start ist Kai.
Moin.
Bones.
Moinsen.
Und Gato.
Moin Moin.
Gato, kannst du erstmal noch deinen Salat zu Ende aufessen. Hast du hier vom Supermarkt liebevoll zusammengestellt. Ganz in Ruhe. Wir fangen schon mal an, würde ich sagen, mit einer angenehme Analyse. Endlich mal wieder ein Sieg, wobei auswärts der HSV ja auch unter Christian Titz sehr solide aufgetreten ist. 1:0 bei Magdeburg, Hexenkessel, ausverkauftes Stadion, eine Mannschaft, die punkten musste, aber es einfach nicht geschafft hat, gegen den HSV auch nur ansatzweise Gefahr auszustrahlen. Wie ordnet ihr den Sieg ein? Schon wichtig für Wolf, jetzt einen Dreier zu holen gleich, ne? Sonst wäre es ganz schwierig geworden.
Ja, absolut. Also besser kann es ja wohl nicht laufen als mit einem 1-0-Sieg auswärts. Und alle anderen Mannschaften haben ja auch noch für uns gespielt. Und wow, was für eine Woche. Ich bin immer noch völlig platt. Der HSV, da wird es wirklich nie langweilig. Spannender geht's nicht, wirklich.
Letzte Folge haben wir noch mit Christian Titz gerechnet natürlich auch und das gar nicht in Frage gestellt, dass irgendwas passieren könnte. Jetzt, eine Woche später, hat es der Trainerwechsel schon stattgefunden? Das haben wir alles noch gar nicht thematisiert. Machen das aber in Ruhe. Hannes Wolf, jetzt neuer Coach. Wir haben ja auch so ein paar O-Töne von der Pressekonferenz noch reingestellt. Gato war eigentlich heiß, direkt noch eine Folge aufzunehmen. Ja. Einen Tag, nachdem wir unsere ursprüngliche Folge reingestellt hatten. Denn du warst richtig auf dem Baum.
Ja, ich war richtig auf Zinne. Und hätten wir da eine Folge aufgenommen, dann hätte es auch richtig gescheppert. Ja, und
schade, dass wir es nicht gemacht haben.
Hätte man wahrscheinlich zensieren müssen, das Ding.
Und jetzt ist es nicht mehr so hart, weil der HSV gewonnen hat und weil sich dein Ärger so ein bisschen gelegt hat, oder?
Ja, so ein bisschen ist einfach so die Zeit, ne? Irgendwie. Also der HSV hat gewonnen, hätte er mit, also ich glaube, er hätte auch mit einem einbeinigen Trainer und neuen Spielern gewonnen. Deswegen darf man eigentlich, muss man eigentlich jetzt die Jetzt-Situation, also Titz wurde es eigentlich auf den zweiten Tabellenplatz rausgeschmissen worden, muss man mal sagen, weil das Spiel hätte er auch gewonnen. Ja. Und ja, ich bin eigentlich immer noch auf Zinne und ich habe auch keine Lust, nicht auf Zinne zu sein. Deswegen werde ich mich jetzt pushen und will ich wieder mein Gefühl hineindenken, was ich damals hatte. Und jetzt kommt es auch wieder hoch.
Also wenn ihr euch mal bei Instagram was Lustiges angucken wollt, Gato ist heute in einem schönen HSV-Trikot am Start. Ja. Und du hast dieses HSV-Trikot beschmiert mit auf der Rückseite Hoffmann raus.
Ja.
Für HSV, meine Frau bei Instagram, da seht ihr das Ganze mal. Und warum sagst du Hoffmann raus und warum schreibst du in jede zweite WhatsApp-Nachricht, egal an wen, Hoffmann raus, auch wenn es gar nicht im Zusammenhang steht?
Also vorweg möchte ich mal sagen, dass die Kritik geht jetzt nicht darum, Titz oder Wolf. Also Wolf finde ich einen guten Trainer, wir werden auch mit ihm aufsteigen. Ich will jetzt auch nicht Titz wieder zurückhaben, Sympath und so weiter und so fort. Es geht, ich habe lange drüber nachgedacht und die Kritik richtet sich nur gegen Hoffmann. Ich habe ihn am Anfang gefeiert und fand auch die Meinung so in Ordnung, dass man einen starken Mann haben muss. Leuchtet mir auch alles ein. Aber ich habe mir mal nochmal so ein bisschen recherchiert und mir nochmal Gedanken gemacht und mir so ein bisschen so ein persönliches Bild von ihm gemacht, mir die Charakterzüge nochmal angeguckt, nochmal Leute beim Hockey gefragt. Er ist auch beim Hockeyverein ja sehr aktiv und da gibt er auch ein Bild ab, so ein bisschen fernab der Öffentlichkeit, ist vielleicht auch ganz interessant.
Ist er da auch gestaltend in dem Fall?
Ja, oder wollte gestalten werden.
Wo denn?
Club an Alster.
Ja.
Also auch so ein Prestige-Hockeyverein in Hamburg und ist da auch so immer so an den Vorstandswahlen beteiligt und nicht immer positiv aufgefallen. Natürlich sehr subjektive Meinung, aber
ja, sag mal, dafür ist ja der Podcast da.
Ist auf jeden Fall kein Sympath, ne? Wenn man ihn jetzt irgendwie so direkt so anguckt, ist halt eher dann so, ich sag jetzt mal so ein bisschen, ja, halt von ein bisschen von oben herab oder sowas. Und man hat, wenn man ihn anguckt und zuhört, denkt man immer so, boah, der mauschelt jetzt hier irgendwas zurecht, will mit irgendwelchen Leuten, schließt Allianzen, um dann an die Macht zu kommen, hat eigentlich gar keine so richtige Interesse oder Ahnung. Also sehr machtfokussiert und war nicht so ein Hockey-Kenner, Hockey-Liebhaber, war eher so heiß auf den Vorstandsposten eines prestigeträchtigen Hockeyvereins. So. Mhm. Das war so die Info, die ich dann auch so bekommen habe. Ne? Und dann habe ich mir noch vor Augen gehalten, so wie ist er auch eigentlich beim HSV an die Macht gekommen. Ne? Das war schon diese ganz schmierige Nummer durch die Hintertür. Wurde er mit 51% der Stimmen gewählt in den e.V. Zwei Wochen später wurde ein stellvertretender Aufsichtsratschef. Zwei weitere Wochen später dann
mit der Ansage ja, nicht
genau
diese Position bekleiden zu wollen, die er genau jetzt bekleidet, nicht mal ein Jahr später.
Genau, und da braucht er auch, irgendwie, um da gewählt zu werden, auch ein Team, mit einem, also um sich herum, ne, mit dem er antritt, irgendwie ein Finanztyp und so weiter und so fort. Und letztendlich die Leute, die er da aufgezählt hat, die kannte er gefühlt 0,0 und hat sie eigentlich nur gebraucht, um ein Team zu haben. Also war schon immer ein Einzelgänger und er hat sich dann ja auch rausgestellt, dass er mit aller Macht, so House of Cards mäßig, hat er dann Gesetz A genutzt und Gesetz B genutzt. Das heißt, er wurde Ende Februar gewählt, 2 Wochen später stellvertretender Aufsichtsratschef, 2 weitere Wochen später vorsitzender Aufsichtsratschef. Und dann ging es eigentlich auch schon direkt los. 1 Tag später entlassen Vorstandsvorsitzenden Heribert und den Direktor Profifußball mit Jens Todt. Schon mal sehr schnelle Nummer, muss man sagen. Und dann ist er zum Vorstandsvorsitzenden Ende der Saison gewählt worden und jetzt nochmal bestätigt worden sozusagen. Und dann ist der HSV ja abgestiegen. Und dann letztendlich ging es ja los unter ihm so richtig. Ne? Da ist er so an die Macht gekommen, zusammengefasst, leicht schmierig oder sehr schmierig. Und
Wieso?
Naja, erläutern? Ja, weil durch die Hintertür über den e.V. hat er alle Register gezogen, um möglichst schnell wieder an die Macht zu kommen.
Aber ja, alles im Rahmen.
Ja, alles im Rahmen, ja. Alles im Rahmen, ne? Also das ist ja nichts, aber trotzdem mit Geschmäckle, ne? Wie man so schön sagt. Dann neue Saison, weil Ziel, finde ich auch mal ganz wichtig, ist Aufstieg. Und dann, wenn man sich jetzt mal die Situation am letzten Dienstag reinzieht, oder beziehungsweise eigentlich eher jetzt, ne? Weil ich gehe mal aus, Titz hätte das Spiel auch gewonnen zu 99%.
Ja, das kann man aber nicht sagen.
Ja gut, wir gewinnen das Spiel zu 10, aber gut, egal. Auf jeden Fall, letzten Dienstag hat sich die Mannschaft auch noch für Titz ausgesprochen, nach meinen Informationen. Dann letztendlich, was man ja schon von der Presse auch gehört hat, es war schon beschlossene Sache. Also
die Spieler sind, das habe ich auch gelesen, die Spieler sind sozusagen proaktiv auf die Führungsetage, also auf Ralf Becker zugegangen und haben gesagt, so nach dem Motto, kommt bitte nicht auf die Idee und entlasst Titz. Richtig. Also es ist nicht mal so, dass sie gefragt wurden und dann haben sie gesagt, doch, das ist eigentlich ganz cool, sondern sind einige Spieler aktiv auf Becker zugegangen und haben gesagt, irgendwie, keine Ahnung, wir kriegen so ein bisschen komische Vibes, bitte nichts verändern auf der Trainerposition, was ja bemerkenswert ist.
Und dann war schon beschlossene Sache, vor 4 Wochen ungefähr, dass Hoffmann Titz entlassen möchte. Zeitgleich hat die Bild-Zeitung ja schon überraschenderweise angefangen mit relativ so einer angelegten Anti-Titz-Kampagne. Warum und wieso, weshalb, das weiß ich jetzt nicht, ob es da Verbindung gab zu Hoffmann. Auf jeden Fall war das, haben uns auch sehr gewundert, warum die auf einmal so krass gegen Titz geschossen haben, obwohl eigentlich alles in Ordnung war. Na gut, auf jeden Fall hat Hoffmann dann nur den richtigen Augenblick abgewartet, um ihn zu feuern. Aber man darf natürlich nicht vergessen, ich meine, er feuert ihn in einer folgenden Situation, das Ziel ist Aufstieg und er ist eigentlich auf Platz 4, 2 Punkte hinter Köln weg und 1 Punkt hinter einem Aufstiegsplatz mit einer super jungen Mannschaft, die tendenziell hinten raus eher stärker wird.
Jüngste Mannschaft im deutschen Profifußball?
Im DFB-Pokal ist man noch mit dabei, die Defensive steht wie eine 1, da sagt man ja auch, wenn die Defensive steht, dann gewinnst du halt Meisterschaften. Nächster Spieltag Magdeburg, wie gesagt, hätte man höchstwahrscheinlich auch gewonnen und natürlich kann man drüber streiten, ne? Er hat sich nicht weiterentwickelt und es wäre vielleicht konstant ein bisschen bergab gegangen, aber das sind einfach mal nur so die Fakten und ich finde, es ist einer der fragwürdigsten Entlassungen innerhalb Deutschlands, vielleicht der letzten Jahre, dass man einen Trainer zu dem Zeitpunkt mit der Zielsetzung, dass du 1 Punkt hinter der Zielsetzung bist, entlässt. Und das ist einfach, steht einfach mal so im Raum, man kann dann wieder schreiben, was man möchte, aber das ist, finde ich, sehr, sehr fragwürdig. Und auch fast unfair, finde ich, Titz gegenüber, weil er kann für sich selber sagen, er war einfach voll im Plan und einfach irgendjemand oben wollte nicht, dass er es macht, also wurde er gefeuert. Und er hatte das Team sogar hinter sich. Na gut. Und jetzt ist auch ein Stück weit die Frage, so was bringt halt ein neuer Trainer, ne? Also steht vielleicht auf einem anderen Blatt Papier, aber ist eher ein kurzfristiger
Effekt. Ich will noch eine Sache zu dem Statement sagen, eine der fragwürdigsten Entscheidungen im deutschen Profifußball. Denn da ist mir eingefallen, dass zum Beispiel Hannover 96 vor 2 Jahre roundabout her sein.
Anderthalb ungefähr.
Mit Stendal meinst du jetzt, ne? Daniel Stendal, genau. Der sogar in der Rückrunde, auch mit direktem Kontakt zu den Aufstiegsplätzen, auf Platz 4 liegend, hat auch eine junge Mannschaft aufgebaut, hat genau dieselbe Situation gehabt, auch in der ersten Liga hat so den Turnaround geschafft, trotzdem dann unglücklicher Abstieg. Und dann auf Platz 4 liegend, in der Rückrunde, sagt Horst Held, es reicht nicht ganz. Du machst einen ganz guten Job, aber irgendwie sind wir nicht safe und wir wollen zu 100% ausschließen, dass wir unser Ziel nicht erreichen und deswegen dann auf Platz 4 entlassen worden. Breitenreiter ist gekommen, hat dann, glaube ich, 7 Siege in Folge geholt, safe Aufstieg,
fertig. Ja, zwei, glaube ich, wesentliche Unterschiede. Es war Rückrunde und nicht Mitte-Vorrunde. Mhm. Das heißt, Titz hatte nur die Sommerpause, um das Team einzustellen und nur nicht mal die Winterpause. Und ich würde mal schwer behaupten, Held hat das Ding nicht komplett im Alleingang mit sich selber beschlossen. Weil ich glaube, Hoffmann hat einmal in den Spiegel geguckt, hat sein Spiegelbild gefragt, feuern wir Titz? Jo, wir feuern Titz. Er hat jetzt keine Spieler gefragt, er hat wahrscheinlich keine anderen Leute im Verein gefragt. Das war ein kompletter Alleingang. Und das finde ich, da komme ich gleich noch zu, ist das ganz, ganz krass Gefährliche. Wenn man jetzt nach dem Sinn und Zweck der fragen soll, ne? Also ich meine, das ist halt, man kann jetzt auf einen kurzfristigen Effekt hoffen. Was ist, wenn denn jetzt auf einmal Wolf zur Winterpause auch Fünfter ist? Schmeißt du ihn wieder raus? Oder dem glaubst du dann? Oder das ist halt alles so, na gut, kann man aber diskutieren. Ne?
Interview von Hoffmann jetzt gerade aktuell, deswegen ich werfe jetzt ab und zu mal was rein, glaube ich heute auch erschienen, in der natürlich Bild-Zeitung dann, dass Wolf der Aufstiegsdruck genommen wurde. Ja. Das heißt, da hat Hoffmann jetzt wirklich im O-Ton gesagt, wir haben keinen, Zitat, existenziellen Druck aufzusteigen. Das Problem wäre nur, wenn man jetzt nicht aufsteigt, dann wäre man in der kommenden Saison ein auch etatmäßig normaler Zweitligist und dann wird es immer schwieriger, sozusagen das, einen hochwertigen Kader zu haben, der die Wahrscheinlichkeit auf den Aufstieg erhöht. Das heißt, er hat jetzt schon dieser Gefahr vorgebeugt und gesagt, selbst wenn Wolf nicht durchmarschiert, halten wir an ihm fest.
Da würde ich wirklich $1 Million setzen oder Euro. Sollten wir nicht aufsteigen, ist Wolf der allererste, der fliegt. Und zwar sowas von glasklar. Wenn ein Titz in dieser Situation jetzt fliegt, dann hast du maximal Schiss, nicht aufzusteigen. Und wenn Wolf das jetzt nicht schafft, dann fliegt der aber sowas von. Zu 100, zu 1000%, Hoffmann, 1000% fliegt der. Das ist vielleicht jetzt okay, mit den Medien clevern gesagt, Druck rausgenommen, aber er weiß es auch selber, dass er dann fliegt. Er muss aufsteigen. Es wurde ihm wahrscheinlich auch intern gesagt, aber das ist auf jeden Fall eine riesen Schwachsinnsaussage. Na gut, aber auf jeden Fall finde ich, dass Wolf finde ich einen guten Trainer, aber jetzt muss man eigentlich ja so den Charakter von Hoffmann jetzt echt mal so angucken. Und ich finde, für mich ist er einfach ein krasser Einzelgänger. Er ist sehr oder extrem machtbesessen. Er ist kein Teamplayer. Er ist zum Beispiel auch nicht in der Lage, mit Top-Leuten zusammenzuarbeiten, so wie Peters zum Beispiel. Und er pflegt auch einfach keine offene Kommunikation. Und das alles zusammen, finde ich, ist sehr schwierig, mit ihm zu kooperieren.
Was heißt offene Kommunikation? Würdest du mehr, würdest du es lieber sehen, wenn mehr über die Medien?
Nee, intern. Also ich glaube, er spricht sich mit ganz wenigen Leuten ab.
Ja.
Ich würde sagen, er spricht sich auch nur mit sich selber ab. Und dann alibimäßig holt er vielleicht mal ein, zwei Leute ins Boot, die ihm aber blind folgen. Denn er installiert ja auch nur Menschen, die zu allem Ja und Amen sagen, die ihm zu 100% folgen. Ansonsten ist er gefeuert. Und deswegen fragt er die vielleicht alibimäßig, holt sich die Unterschrift ab, aber es muss alles so gehen, sozusagen, wie er es möchte. Und das ist ja auch so, bei Hoffmann ist ja auch irgendwie ein Stück weit imponierend. Das sieht man jetzt ja auch irgendwie in der Politik, wo auch immer. Er nutzt letztendlich diese wackelige Situation beim HSV aus. Er nutzt sie mit seiner harten Hand und konsequenten Art aus. Und imponiert zum Beispiel auch euch, wie ihr letzte Woche gesagt habt, oh, das ist aber cool, endlich mal einer, der entscheidet, ne, der nimmt die Sachen in die Hand. Aber die Sachen, die er macht, sind halt sehr, sehr fragwürdig. Erst Peters, jetzt Titz und die werden jetzt einfach durchgewunken mit dem Argument, endlich nimmt mal einer was in die Hand, ne, der bewegt was. Und dann vertraut man dem blind. Und weil man halt sich so eine starke Person an der Front, also am Vorstandsvorsitzenden wünscht. Aber die Frage ist, sehnt man sich einfach so sehr danach, dass einem endlich mal ein Macher ist? Oder ist es halt einfach so, dass man ihn auch mal hinterfragen sollte und dann sagt so, okay, vielleicht ist es, ja, er ist ein Macher.
Es gibt keinen, der Hoffmann kontrolliert.
Genau.
Das sagst du sozusagen,
und,
ne?
Ja, und dass er einfach diese Situation, diese wackelige Situation beim HSV ausnutzt, dass halt lange, lange kein Macher mehr da war und deswegen er Entscheidungen trifft, die bei jedem wahrscheinlich ein Riesenaufschrei gewesen wäre, aber bei ihm werden sie dann halt einfach so durchgewunken und da irgendwie noch positiv ausgelegt. So. Und er kann zum Beispiel, was ich meinte, nicht in der Lage, mit Top-Leuten zusammenzuarbeiten. Er hat Peters rausgeschmissen, der zweifelsfrei echt ein super hochdekorierter Jugendstratege ist. Wahrscheinlich einer Top 3 in Deutschland. Jetzt Titz. Und die Frage ist, was kommt als nächstes? Und er nimmt wahrscheinlich nur Leute in sein Team um sich herum, die ihn super unterstützen. Und die Frage ist so, die Angst ist doch, dass wenn mal jemand querdenkt oder irgendwie mal was anderes macht, was ihm nicht gefällt, wird er dann gefeuert? Ich glaube, er zentriert alles extrem auf sich selber. Also alle werden da eingestellt, dass sie sagen, ja, okay, Herr Hoffmann, alles gut. Und das ist halt nicht gesund, das ist nicht effektiv. Und finde ich, aus dem Verein intern, aus der Basis heraus, kann doch nichts gedeihen. Ich glaube, jede kleine, so hoffnungsvolle Pflanze oder Idee, die ihm nicht gefällt, wird einfach von Hoffmann klein gehalten und in Schach gehalten und zerschlagen, weil er irgendwie vielleicht denkt, Konkurrenz oder nee, ich muss das alles entscheiden und ich habe hier den längsten. Und
aber pass auf, wie ist es denn bei Vereinen, bei denen es gut läuft oder in jüngerer Vergangenheit gut gelaufen ist? Jetzt so Borussia Dortmund.
Team, da sind es von
zwei. Watzke, Zorc.
Zwei, drei und
Kehl jetzt so als Reuter, Teammanager in irgendeiner Form noch dabei, aber ja auch mit Watzke als
Klar, aber die sind trotzdem zu zweit oder eigentlich immer zu dritt, so wie Bayern halt auch mit hier, wie heißt der Hopfner, der Finanzdude oder so, der schon ewig dabei ist. Und das ist auch alles ein Stück weit.
Aber trotzdem immer einer sehr.
Aber die entscheiden, ja, aber jeder.
Machtbewusst, der so den Hut auf hat.
Ja, zur Öffentlichkeit sozusagen. Aber die entscheiden trotzdem alles zu dritt. Und natürlich diskutiert man mal intern und man diskutiert auch quer. Und zur Öffentlichkeit raus ist dann vielleicht einer, der den Hut auf hat. Aber ich glaube trotzdem, dass sich da abgesprochen wird und dass da auch mal quergedacht wird. Und es ist nur eine Person. Und das finde ich das ganz, ganz Gefährliche. Und er ist jetzt nicht von Menschlichkeit irgendwie, wo man sagt so, oh, okay, der ist jetzt so ein Uli Hoeneß zum Beispiel, ne? Harter Hund, aber trotzdem super familiär, super menschlich. Und das glaube ich bei Dortmund auch. Und das finde ich bei Hoffmann existiert das gar nicht. Das ist nur Macht und ich bin der Größte und los geht's. Und deshalb ist meine Prognose auch, es wird kurzfristig mit dem HSV bergauf gehen, wie es meistens immer so ist, wenn einmal komplett neue Strukturen aufgesetzt werden. Wahrscheinlich werden wir auch aufsteigen, weil die Liga auch einfach blind ist, hat man ja gesehen. Und Wolf auch wahrscheinlich gut ist. Aber ich denke, so die nächsten ein, zwei Jahre geht's bergauf. Aber dann, so in zwei, drei Jahren, wird es wahrscheinlich irgendeinen Skandal geben. Und Hoffmann wird mit einem lauten Knall rausfliegen. Irgendwie, keine Ahnung.
Was für ein Skandal kann das sein?
Entweder ein persönlicher Skandal, ein Beraterskandal oder irgendwie zum Beispiel hat die Zahlen so im Rahmen dessen vielleicht noch so geschönt oder der HSV hat. Auf jeden Fall eckt er sehr an überall.
Weil du glaubst, dass es Leute gibt, die daran Interesse haben, sowas aufzudecken.
Ja, total. Oder Leute, die ihn auch an die Macht wollen oder wenn es sehr unruhig ist, irgendwann springt die Presse mal auf die gegnerische Seite um. Also auf jeden Fall ist er prädestiniert für einen Skandal, dass er mit einem lauten Knall rausfliegt. Und das Schlimme ist daran, dass er dann verbrannte Erde hinterlässt. Das heißt, danach brauchen wir erstmal wieder Jahre, um uns davon zu erholen. Er hat jetzt kein nachhaltiges Handeln, es ist keine nachhaltige Führung. Das heißt, man hat kurzfristigen Erfolg mit Hoffmann und danach den Absturz. Und deswegen sage ich, darf man die Leitung des HSV nicht in seine Hände geben und fordere Hoffmann raus.
Ja, ein überzeugendes Plädoyer, muss man sagen, mit ganz vielen interessanten Punkten. Ich weiß gar nicht, jetzt jeden einzelnen aufzugreifen, ist wahrscheinlich schwierig und so eine Prognose, ich glaube in zwei Jahren gibt es den großen Knall und dann, das kann natürlich passieren, aber das können wir jetzt nicht so richtig überprüfen. Was sind, Kai, so deine ersten Gedanken jetzt nach diesem Vortrag?
Ja, es war natürlich jetzt ein sehr langer Vortrag.
Scheint sich vorbereitet zu haben auf die heutige Folge. Ja,
klar. Da hat er einmal ich glaube, das war jetzt ein bisschen auch so vom Herzen gesprochen, was ihm seit ein, zwei Wochen auf dem Herzen lag. Ich glaube, so weit kann man gar nicht denken. Also man sollte jetzt vielleicht mal sich ein bisschen noch mehr, wie ich finde, in ganz Hamburg auch wieder auf den Sport konzentrieren, auf den Fußball, auf die nächsten Spiele. Ich glaube, gegen Köln ist ein absolutes Schlüsselspiel. Und
das ist aber eine gewagte These. Punktgleich Platz 1 und 2.
Ja, ist also für mich einfach für mich ein absoluter Gradmesser. Und ich glaube, dass wenn ich da nochmal drauf eingehen möchte, möchte ich da immer lieber kurzfristiger denken, weil ich glaube, im Fußball sind die Gegebenheiten heutzutage einfach nicht mehr so, dass man sagen kann, in zwei Jahren passiert das oder in drei Jahren planen wir dies. Natürlich muss es auch eine langfristige Planung geben, aber der Fokus sollte, glaube ich, schon auf den Spielen immer liegen. Und ich muss nur sagen, mir fällt so ein bisschen die Perspektive, dass es auch hätte Richtung dritte Liga gehen können oder wie du schon gesagt hast, dass man diese Saison den Aufstieg vielleicht verpasst. Und dann ruhig was aufbaut, dann stehst du wirklich nächste Saison mit einem normalen Zweitliga-Etat da und vom kompletten Scherbenhaufen. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist so viel kaputt gegangen durch Vetorechte, die dann jeder hatte. Ich meine, wir hatten hier einen Matthias Sammer, einen Urs Siegenthaler, selbst einen Jürgen Klopp hatten wir. Und wir sind von ganz oben nach ganz unten durchgereicht worden. mit dieser, jeder spricht sich ab und wir halten alle Händchen im Vorstand und die Fußballwelt ist so fein und am besten machen wir keine Schulden und geben auch nichts aus und setzen nur auf die Jugend. Ich glaube, wenn man das so weitergespielt hätte, wäre es eher Richtung dritte Liga gegangen und deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt dieses Risiko eingehen mit Hoffmann, der da klare Strukturen schafft.
Findest du denn, okay, wer von euch sagt, dass Hannes Wolf ein besserer Trainer ist als
genau.
Tietz?
Ich sag, dass er ein besserer Trainer ist und deswegen ist diese Auswechslung absolut verständlich.
Bones, sagst du es auch? Oder wie, jetzt vom Gefühl einfach?
Würde ich sagen, ja, weil er hat schon Erst- und Zweitliga-Erfahrung und Tietz hat sich ja schon mehr oder weniger auch ein bisschen zum ersten Mal ausprobiert in dieser zweiten Liga. Deswegen würde ich im Zweifel schon Wolf den Vorzug geben.
Wolf, dreifacher deutscher Jugendmeister, Aufstieg geschafft mit Stuttgart. Natürlich dann auch eine ganz schwache Erstligasaison gespielt, muss man ja auch sozusagen mit in die Überlegungen einbeziehen. Aber Gato, also wie siehst du die beiden so im direkten Vergleich? Würdest du sagen, das ist jetzt eine Verbesserung auf der Trainerposition oder nicht?
Also ich würde sagen, sie sind ungefähr gleich, mit ein bisschen mehr Erfahrung für Wolf sozusagen, aber es ist für mich nicht so, dass man sagen kann.
Du hättest ihn auf keinen Fall rausgeschmissen, Titz.
Nee, zu dem Zeitpunkt nicht.
Wenn man so sagt, die und aber, die sind ja auf dem Markt, weil jetzt kommen ja auch, das kann man ja auch so sagen, ne? Jetzt kommen eventuell bald die nächsten Trainer.
Es ist für mich nicht der absolute Hauptkritikpunkt, dass er den jetzt rausgeschmissen hat.
Hast du auch gesagt.
Und jetzt, ich finde Wolf auch mindestens genauso gut, aber es ist einfach eine von vielen Entscheidungen und zu dir gerade nochmal, also ich glaube, es ist, natürlich ist es kurzfristig wichtig, aber ich glaube, dass es einfach danach komplett verbrannte Erde ist und es so viele verrückte Entscheidungen geben wird, dass es danach erstmal wieder bergab gehen wird und wahrscheinlich steigst du auf.
Aber ich glaube gar nicht, dass es mehr verrückte Entscheidungen geben wird, weil es gibt eine klare Linie und
verrückte Entscheidung ist Peters Nummer 1. Hätten wir dir das vor der Saison gesagt, hättest du doch gesagt, das ist doch geisteskrank, dass er gehen muss.
Also ich glaube, dass wir einfach eine zu enge Verbindung zu dem Nachwuchsbereich haben und zu Bernhard Peters, der speziell aus der Hockeyszene kommt. Das ist durchweg ein geschätzter Mann. Aber es ist jetzt deutschlandweit absolut kein Skandal, dass mal ein Nachwuchsförderer...
Warum?
Meinetwegen ist das diskutabel und meinetwegen sollst du da auch recht behalten. Ich finde nur, der Fokus, und um mal jetzt konkret zu werden, es ging jetzt konkret darum, ob Wolf der bessere Trainer ist oder Titz. Und wir sind uns einig, dass es vertretbar war, Wolf gegen Titz auszutauschen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es zeichnet sich nicht nur beim HSV ab, sondern es ist absolut ein Trend im Moment, dass man vor der Saison entweder dem Trainer das absolute Vertrauen ausspricht und sagt, du bist bei mir, wir haben die und die Ziele, aber wenn du sie klein bisschen verfehlst, wir sind von dir absolut überzeugt, wir stehen hinter dir. Und dann hältst du am Trainer fest, so wie bei Münchner Nico Kovac, der kann
Leverkusen
jetzt auch noch zwei Spiele.
Herrlich.
Genau, oder... Es gibt auch das andere Beispiel, wenn du nicht absolut von dem Trainer überzeugt bist, dann wartest du nicht ab, bis das irgendwie gar nicht mehr geht, sondern bist halt schneller. Und wenn du dann noch Alternativen hast und ich glaube, es steht doch außer Frage, dass ein Trainer, hinter dem sowohl der Sportdirektor als auch der Präsident steht, dass der viel gefestigter in seinen Strukturen ist und auch in seinem Handeln und auch gegenüber der Mannschaft ein viel größeres Standing hat, als jemand, wo der ganze Verein eigentlich weiß, der ist hier auf dem wackeligen Brett und wird bald entlassen. Insofern glaube ich, dass gerade mit solchen Entscheidungen eher mehr Stabilität und Struktur in den Verein gebracht wird und durch diese Vetorechte überhaupt nicht mehr so viele komische Entscheidungen getroffen werden können.
Durch diese, sorry Kai, wenn ich da jetzt mal intervenieren
muss. Ja, Bones schüttelt die ganze Zeit im Kopf.
Also Strukturen, ich fand, die waren jetzt gerade erst gegeben durch Peters und Titz, dass du wirklich vom Jugendbereich bis zur Profimannschaft endlich mal ein einheitliches Spielsystem gespielt hast, dass die Jugendspieler von klein auf sich an das System des HSV gewinnen konnten, dass Trainer als auch Jugendtrainer und Peters mit eingeführt hatten und Hoffmann wirklich jetzt durch sein persönliches Ego Entscheidungen auf Personalebene trifft. Du weißt nicht, wer da jetzt hinkommt in den Jugendbereich?
Na, pass auf, da wollte ich nämlich einhaken. Also eins muss man ja sagen, Peters hat es ja nun mal geschafft, den Jugendbereich wieder in die Spitze Deutschlands zu führen. Und auf dem HSV-Trainingsgelände waren Scouts von Leipzig und Co.
Genau.
Ralf Rangnick hat eine Pressekonferenz gegeben, wo er gesagt hat, das ist Wahnsinn, aber die U19 des HSV spielt einen um Klassen besseren Fußball als unsere U19 von RB Leipzig, die sich über Jahre darüber definiert haben. So, also er hat schon was geschaffen, jetzt ist er weg und die Position von Peters, die wird eben nicht neu besetzt. Das ist ja das Entscheidende. Und deswegen wird sich Hoffmann auch daran messen lassen müssen, dass der Erfolg auf jeden Fall nicht zurückgeht auf dem Level.
Das ist ja auch alles richtig. Ich will ja jetzt auch gar nicht verteidigen, dass man Leute rausschmeißt, vor allen Dingen nicht so angesehene Leute wie Peters.
Ja, und nicht ersetzt. Nur
man muss ja mal sagen, dass Peters zum Beispiel auch gesagt hat, die ganze Scheiße ging damit los, dass er, was ja auch völlig in Ordnung ist, einen Posten im Vorstand haben wollte. Danach hatte er sein Gesicht verloren und musste irgendwie gehen. Dass er das probiert, ist völlig
stimmt in Ordnung. Stimmt doch gar nicht.
Aber man hätte ja einfach sagen können, Herr Peters, Sie sind hoch angesehen, wir schätzen Ihre Arbeit sehr, Sie können ein bisschen mehr verdienen, aber bleiben Sie bitte in der Position. Genauso bei Titz. Titz hat den Schritt gewagt und hat gesagt, er möchte sich aus dem Jugendfußball unbedingt für den Profifußball anbieten, was absolut nachvollziehbar ist. Aber dass es dann im Profifußball auch mal schief gehen kann und die Resultate waren ja nun wirklich nicht begeisternd und wir haben sogar selbst sehr, sehr kritisch Titz hinterfragt, ist doch dann auch absolut verständlich, dass man ihn auswechseln will. Also es ist nicht so, dass da irgendein Rambo durchs Gebäude läuft und sagt, ich kündige jetzt einfach so willenlos Bernhard Peters, ich kündige einfach so willenlos Titz, sondern das ist auch immer hervorgerufen worden durch die selber, die mit ihren Forderungen oder mit ihren Resultaten selbst für Kritik gesorgt haben.
Also du meinst gerade, dass der Erfolg nicht da war. Ich fand gerade bei Titz hast du ja in den letzten 8, 7 Spielen gemerkt, die hatten ja fast den Nichtabstieg noch geschafft. Die Ergebnisse standen ja auf dem Platz und trotzdem war Titz bei Hoffmann von Anfang an, hat er einen sehr schwierigen Stand gehabt. Hoffmann hat immer hin und her überlegt, gehe ich mit ihnen in Liga 2 oder nicht. Er hat ja schon, habe ich auch gehört, Hollerbach schon wieder angeschrieben, ob Hollerbach ab Zweitligasaison wieder übernehmen möchte, wenn sie absteigen. Also Hoffmann hat da schon wieder Gedankenspiele gehabt, obwohl Titz ja wirklich glasklare Ergebnisse in der S-Liga noch irgendwie geliefert hat.
Drei punktbesten Trainer der HSV-Geschichte.
Genau. Und für mich geht fast nicht mehr Rambo als Hoffmann jetzt. Ich meine, wirft Peters raus, mit einem guten Chef kann sich mit Peters arrangieren und kann ihm wieder Freude einhauchen in den Job und ihn motivieren dazu, dass er im Jugendbereich wieder gebraucht wird und dass er da wieder Fuß fasst und da arbeitet. Aber Hoffmann kann, glaube ich, wahrscheinlich einfach nicht kommunizieren oder hat keinen Bock auf den und kickt ihn dann mehr oder weniger raus, sodass es einfach zermürbend ist für Peters. Und das Gleiche wie Titz. Titz ist ja auch eigentlich ein angesehener Trainer in der Branche, hat keine Ahnung wie viele Bücher geschrieben und drittbester Punkttrainer. Und jetzt kann man drüber streiten, aber er hat das System nicht geändert und so weiter und so fort. Aber objektiv und rein faktisch kannst du ihn nicht rauswerfen. Ein Punkt hinterm Ziel.
Also jetzt muss man fairerweise sagen, dass die Fans, finde ich, auch am Ende glücklich sind, wenn wir sozusagen auf Aufstiegskurs sind und auf Platz 3. Und ich glaube, dass die höchste Wahrscheinlichkeit dafür, oder auf 1, 2 und 3, ich glaube, die höchste Wahrscheinlichkeit ist einfach da mit diesem Stab gegeben, der jetzt gerade vor Ort ist, wo alle miteinander sich gefunden haben, sich auch
gegenseitig stopp.
Installiert haben.
Ja, wer hat sich jetzt wie gefunden mit Wolf?
Also ich glaube,
Wolf findet sich erstmal gar nicht.
Wolf findet sich ab Februar. Sind wir nicht dran, dass wir sozusagen sagen können, Hoffmann hätte sich jetzt wieder mit Becker abgesprochen, mit Wolf. Ich glaube, dass schon Hoffmann und Becker hinter Wolf zu 100% stehen, dass die beiden sich da gegenseitig auch abgesprochen haben. Und es kam ja auch eher von Becker, das haben wir ja auf der Pressekonferenz gehört, dass Herr Becker zu Herrn Hoffmann kam. Also die Idee, dass irgendwie Hoffmann jetzt willenlos irgendeinen Trainer installiert hatte, ist ja auch falsch. Das kommt ja schon von Ralf Becker, der sehr nah an der Truppe dran ist.
Ne? Und Gato, man kann nicht sagen, du kannst ihn nicht rausschmeißen, weil es gibt schon Argumente.
Ja, sag ich auch. Also, das ist auch gar nicht mein, also du kannst ihn, es gibt Argumente, aber ich sage jetzt mal nur so rein, es ist sehr eine fragwürdige, sehr fragwürdige.
Muss man drüber diskutieren, aber wissen ja jetzt sind die ja unter Druck, ne? Wolf ist jetzt ihr Trainer jetzt haben sie sich den Druck natürlich auch selbst auferlegt, was sie ja aber auch wissen und das bedeutet ja wiederum, die sind ja nicht. Die können ja nicht einfach willenlos, erstens werden sie das schon nicht machen und zweitens, weil sie wissen, dass das jetzt ihr Trainer ist, Hannes Wolf ist in direkter Verbindung zu Hoffmann und Becker und sie auch im Vorfeld sich über diese Konsequenzen klar waren, kannst du davon ausgehen, dass sie nach bestem Gewissen gehandelt
aber
haben.
Aber das heißt doch jetzt auch, ich meinte auch so an dem Tag, als Titz rausgeschmissen worden ist, ab dem Tag befand sich der HSV wieder im Chaos, weil ab jetzt wird alle Medien werden ein super kritisches Auge drauf haben. Entweder befeuern sie den Vorstand, sie befeuern den Trainer, es wird gejubelt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist wieder jetzt ist positiv, es wird nicht langweilig. Negativ ist es wieder ganz, ganz krass unruhig. Anstatt wirklich mal so versuchen, was aufzubauen, die Fans mitzunehmen, einen Trainer mal vielleicht 2 Jahre zu halten.
Aber es war ja sehr unruhig mit Tetz, ne?
Aber die Sache an sich, dass wirklich jetzt Hoffmann da mit seinem Arsch wieder 1, 2 Strukturen, die wirklich gut funktioniert haben, eingerissen hat, ist wirklich fragwürdig. Aber ich finde, der Fakt, dass Titz jetzt gehen musste, ist nach 2-3 Nächten drüber schlafen schon richtig gewesen, weil ich finde halt, der Wunsch nach Beständigkeit und Ruhe kann nicht da dem überwiegen, dass man wirklich die sportliche Betrachtung mal irgendwie hinten anstellt, weil die sportliche Entwicklung, die war unter Titz in den letzten Wochen, fände ich, negativ. Also die waren richtig harmlos in den Spielen und das Tabellenbild von 2 Punkten Rückstand hat über die tatsächliche Art und Weise des Fußballspiels, was der HSV angeboten hat, sehr, sehr stark hinweggetäuscht, fand ich.
Sehe ich auch so. Ich bin aber der Meinung, dass es gar nicht möglich ist, dass es immer nur bergauf geht. Ne? Man muss auch mal in der Lage sein, so ein Tal gemeinsam zu durchschreiten, weil sonst musst du ja jedes Mal einen Trainer entlassen, wenn es 5 bis 10 Spiele scheiße läuft.
Ich glaube aber, dass die größte Unruhe auch dadurch entsteht, wenn du sportlichen Misserfolg hast und nicht, wenn irgendwie im Vorstand sich Leute gegenseitig kicken. Also solange der HSV relativ erfolgreich auf Aufstiegskurs ist, wird er in Ruhe arbeiten können. Und da kann dann Hoffmann noch 3 andere kicken, was er ja jetzt, muss ich auch nochmal betonen, wirklich nicht getan hat, sondern wie gesagt, Becker hat sich dagegen Titz entschieden. Und
warte mal, Becker ist ein Handlanger.
Nee.
Also er ist gut, er hat gute Leute geholt, aber ich glaube, dass die Entscheidung vor 4 Wochen Hoffmann, Titz muss gehen, glaube ich, das was.
Also genauso Bernhard Peters würde an seinem Arbeitsplatz noch ganz entspannt sitzen, wenn er nicht auf Biegen und Brechen in Vorstand gewollt hätte. So, dann wäre er jetzt an seinem Arbeitsplatz und könnte wunderbar noch alle Leute trainieren. Ist mein Eindruck. So nah, dass ich das jetzt ganz bestätigen kann, bin ich nicht dran, aber so habe ich es der Presse entnommen. Und nochmal, die Ruhe im Verein hast du durch den sportlichen Erfolg und durch Titz und dieses ständige, natürlich waren wir nur 2 Punkte hinterm Spitzenreiter oder hinter Köln, aber das ist doch in der normalen Zweitligasaison bist du schon 8-9 Punkte hinter, dann ist das völlig gerechtfertigt zu sagen, Wir verfehlen hier unsere Ziele und weiterhin hättest du jetzt mit der nächsten Niederlage und mit der übernächsten Niederlage oder mit einem Unentschieden hättest du immer gesagt, Mensch, wir laufen unserem Ziel permanent hinterher, das bringt viel mehr Unruhe, als wenn du jetzt einen Stab hast, Titz ausgetauscht hast, Wolf drin hast, einen Stab hast, der 100% hinterm Trainer steht und sagen kannst, nach dem ersten Spiel, jetzt wird es natürlich auch sehr positiv bewertet alles, aber sagen kannst, wir sind klar auf Aufstiegskurs, wir hatten einen verhaltenen Start, aber jetzt können wir uns auf das Sportliche konzentrieren und auf nichts anderes.
Jetzt ging es sehr schnell. Noch 2 Sachen, die ganz wichtig sind zu betonen, das wollte ich nämlich auch nochmal einwerfen. Ich glaube, mit 18 Punkten wurde Titz entlassen. Das ist, wenn man sozusagen die Geschichte der zweiten Liga anguckt, ist ja auch immer schwierig sowas, aber normalerweise bist du da, da gab es auch so eine Studie, bist du damit auf Platz 7 so, mit den Punkten, die er gesammelt hat. Und dieses Argument, ja, 2 Punkte an Köln dran, das ist halt wirklich nur so die eine Seite der Medaille. Und was du jetzt auch noch gesagt hast, habe ich schon wieder vergessen.
Ja, gut, aber du hättest aber wahrscheinlich Magdeburg relativ safe geschlagen. Es war ein cleverer Moment.
So. Ja, das ist so, eben, das ist so hypothetisch, das weißt du ja nicht. Also St. Pauli zu Hause, hätte man jetzt auch gesagt, kann man gut mal schlagen.
Magdeburg ist Oberliga. Da gewinnst, kannst du 9 Leute aufstellen und gewinnst das Ding. Aber
das ist jetzt Spekulation.
Aber ich meine, jetzt mal andersrum gedacht, was ist denn, wenn wir jetzt zu Hause gegen Köln 3-0 verlieren? Dann brennt ja, doch aber, der Baum. Also,
was ist? Man kann, wenn man vom Worst Case ausgeht, brennt es immer, egal wo und zu jeder Sekunde. Also was ist, wenn wir jetzt 3-0 gewinnen? Also,
was ist, wenn wir zu Hause 5-0 gegen Jan Regensburg verlieren?
Das war noch mit deinem Trainer. Jetzt machst du extra 9 Trainer und verlierst du wieder 3-0. Willst du ihn wieder rausschmeißen? Willst du Trainer Nummer 5 auf die Payroll holen? 4 Trainer. Ich meine, das ist doch geisteskrank. Normalerweise wirst du in den USA dafür verklagt, dass du 4 Trainer bezahlen musst.
Nee, keiner will irgendjemanden rausschmeißen. Aber es ist ja nun mal so, dass das auch Titz war in der Lage, absolute No-Go-Ergebnisse herzustellen.
Ja klar, aber jetzt ist es umso brisanter. Deswegen ist jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, Wolf gewinnt, natürlich ist alles gut. Aber wenn du jetzt nur mal einen kleinen Fehltritt hast, dann ist es umso schlimmer, weil du die Karte Trainerwechsel schon gezogen hast zu einem Zeitpunkt, wo es noch okay lief.
Aber das ist zu wild
jetzt. Also ich finde auch, wir sollten jetzt...
Jeder weiß doch, dass du gegen Köln verlieren kannst.
Ja,
das wird jeder hinnehmen.
Ja, aber was ist, wenn du... Ich meine, er hat ja nicht viel Zeit umzustellen. Das heißt...
Macht er ja auch nicht. Das ist ja ganz wichtig. Er sagt ja hier, Zitat von Wolf, der erste Eindruck ist, dass da eine sehr gute Substanz vorhanden ist, ein intaktes Gebilde. Hat er schon nach der direkt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt. Das heißt, Wolf macht kein Geheimnis draus, dass er, und das finde ich auch richtig gut, dass er sagt, Titz hat eigentlich auch einen ganz soliden Job gemacht, hat gute Mechanismen einstudiert, Fitness ist richtig stark. Jetzt kommt nicht der nächste Fun-Fact für euch. Der HSV ist trotz des hohen Ballbesitzes, die laufstärkste Mannschaft aller 36 Mannschaften der ersten und zweiten Liga. Die laufstärkste Mannschaft. Und das zum Beispiel auch, obwohl sie ja im letzten Spiel dann auch noch in Unterzahl gespielt haben. Das heißt, also trotz des Ballbesitzes so viel Laufbereitschaft spricht ja dafür, dass sich auch alle freilaufen, Dreiecke anbieten und so weiter und so fort. Das sind ja beeindruckende Zahlen und das ist ja auch jetzt nicht auf, das kann sich ja Wolf auch nicht auf die Fahnen schreiben. Macht er auch nicht, was ich super finde. Und das spricht doch für einen seriösen Ansatz.
Ja, total. Aber er macht jetzt ja einfach nur weiter sozusagen.
Ja, aber was denn sonst? Also, wäre furchtbar, wenn er jetzt alles umstellt und auf einmal spielt dann Quarteng und Wagnermann und alles völlig wild, noch jünger. Aber
das spricht ja auch dafür, dass es einfach davor auch völlig solide und gut war und es ein Mini-Tal war. Und man muss ja jetzt wirklich dran glauben, dass man mit Titz nicht aufgestiegen wäre. Das ist ja die Grundlage, darum war dem geforderst.
Aber da hatten wir viele Argumente dafür, dass er das nicht so gut gemacht hat. Also wir hier selber haben hier gesagt, er findet seinen Stürmer nicht, er steht hinten nicht, er kriegt einen viel zu viele Gegentore und vorne findet er keine Mittel, die gegnerischen Abwehrreihen auszuspielen. Er hat keinen Stamm. Da gab es schon viele Kritikpunkte.
Und das war der Grundsatz mit der sportlichen Entwicklung, die nicht erkennbar war.
Ja, mit der Sportlichkeit, das ist auch okay.
Die werden ja ihre Argumente haben. Die werden ja ihre Argumente haben, die sie auch teilweise nicht in der Öffentlichkeit sagen können. Die werden schon aus anderen Gründen Titz auch gefeuert haben, als die dann öffentlich kommuniziert wurden. Ne? Also gehe ich jetzt mal persönlich von aus.
Ich kann Jonas auch total verstehen, dass man quasi sich danach sehnt, dass so ein bisschen Beständigkeit reinkommt. Ich meine, diese ganzen Entlassungen in den letzten Jahren, das ist ja auch absolut etwas, was keiner cool findet. Nur, man muss ganz ehrlich sagen, ich würde es noch unseriöser finden, wenn ein UEFA-Cup-Halbfinalist und der größte Traditionsverein Deutschlands in die zweite Liga absteigt und dort sich von den Aufstiegsrängen entfernt, wenn auf den Weg dorthin nicht irgendwie nochmal dann vielleicht Führungspersönlichkeiten im Verein ausgetauscht werden, wie Bruchhagen und Todd, dann würde ich das noch unseriöser finden, wenn man an den festhält. Also es ist ja klar, dass in solchen schwierigen Jahren Personalien ausgetauscht werden. Also da kann man nicht sagen, dass wir einen Rambo in der Etage haben, der auf Krampf immer alles feuern will.
Also ich möchte jetzt auch Hoffmann nicht verteidigen, aber man muss bei diesen Menschen wirklich in Geschäftsmann und Privatmensch unterteilen, weil als er beim HSV damals schon Vorstandsvorsitzender war, da hat er den Verein jährlich in schwarze Zahlen geführt. Die hatten auch wirklich ein ordentliches Guthaben drauf und er war halt, wie du halt sagst, zwischenmenschlich unter aller Kanone. Also hat die ins Gesicht gegrinst und hinten schon drei neue Verträge geschlossen und dich schon insgeheim gefeuert. Also das ist halt die Art und Weise, die bei vielen Menschen, die den sauer aufstößt. Und du hattest auch mal von Frau Krause gesprochen, die eigentlich immer den Scherbenhaufen hinter ihm beseitigt hat, oder Kai?
Ja, aber lass uns doch mal Hoffmann jetzt einmal abschließen, weil da drehen wir uns ein bisschen im Kreis jetzt gerade. Wir können sowohl ein Worst-Case-Szenario uns vorstellen und dann wird Gato recht haben, wenn wir in zwei Jahren, wenn dann der private Skandal auftaucht, dann werden wir sagen müssen, oh mein Gott, du hast in die Kugel geschaut und hast es gesehen. Es kann aber genauso sein, dass der HSV von der zweiten Liga in die internationalen Ränge
durchmarschiert. Ja, ich glaube ja, in ein, zwei, drei Jahren, es läuft gut, wir werden aufsteigen, weil Liga auch einfach völlig scheiße ist und deswegen steigen wir auf. Aber ich glaube halt dann, ist es halt null nachhaltig und dann geht es wieder mich wieder bergab, anstatt wieder weiter bergauf. Und das ist halt, weil er sein Charakter ist einfach zu verrückt.
Er hat auch schon einen leichten Skandal von damals an der Hacken, wo er sich aus der HSV-Kasse in fünfstelliger Höhe privat bedient hat. Also.
Boah.
Kann ich bestätigen.
Wir sind hier da dran.
Interessant.
Also, aber ist ja eine coole Diskussion, wie man pro und contra Hoffmann sein kann.
David, wir haben es jetzt, glaube ich, jeder hat so ein bisschen seine Meinung dazu abgegeben. Trotzdem hast du ja recht, Kai, dass man, es nützt ja nichts, durch strategische Entscheidungen oder gute Entscheidungen oder schlechte Entscheidungen holst du ja keine Punkte. Das ist ja nun mal so. Und kommst auch im Pokal nicht weiter. Morgen Wien-Wiesbaden. Also irgendwie müssen wir ja es auch schaffen, also jetzt nicht wir speziell, aber auch die Mannschaft und der Verein, sich auf die Spiele zu konzentrieren. Und ja, die zweite Liga ist wirklich echt vom Niveau auffällig schlecht. Ich meine, vorher hat man sich das ja nicht reingezogen, aber sich so 90 Minuten in der zweiten Liga zu geben, das ist schon auch eine Herausforderung, selbst wenn man Fan ist von der Mannschaft, die da gerade spielt. Ich finde, das ist jetzt schon so erkennbar, aber die Punkte musst du halt trotzdem holen. Ich fand es jetzt auch nicht so einfach in Magdeburg. Am Ende das Torschießen da vor den Fans und so und in Unterzahl das zu machen. Du musst deine Dinger noch einsammeln, weil dieser Aufstieg ist nicht so garantiert, wie du jetzt gesagt hast, Gato, glaube ich, aus meiner Sicht. Aber gucken wir mal, ob das unter Wolf klappt. Jetzt erstmal Pokal. Pokal war mir immer egal, so die letzten Jahre. Es ist eigentlich immer noch so ein bisschen, bis man irgendwann im Viertelfinale ist. Dann ist es geil.
Aber du brauchst die Kohle halt als HSV, ne?
Ja.
Wie viel gibt's denn da für so eine Runde?
Warte, gibt's schon 500.000 jetzt, oder?
Jetzt, ja, aber das ist mega viel. Morgen kriegen sie Antrittsgeld 330.000. Ja. Wenn sie eine Runde weiter sind, 660. Dann Viertelfinale 1,2, dann 2,4.
Ab und da wird's nämlich interessant. Ja. So ab Viertelfinale, dann
du musst ja drei Trainer bezahlen, die noch auf der Rechnung stehen.
Ja, auch so 300.000 bringe ich in der zweiten Liga auch schon sehr weit.
Wien Wiesbaden, bei Wien Wiesbaden, Spitzmannschaft aus der dritten Liga. ja, weiß nicht, wollen wir da jetzt noch drauf eingehen? Also, spielen sie wahrscheinlich mit Bates, der jetzt gelb-rot gesehen hat, dann im Pokal noch spielen kann, aber in der Liga wiederum nicht? Oder würdet ihr jetzt zum Beispiel, also um mal eine Sache aufzugreifen, würdet ihr jetzt den Lacroix, der ja noch wie ein Fremdkörper wirkt, würdet ihr den jetzt mal im Pokal hinstellen, damit er sich für das Topspiel gegen Köln mal so ein bisschen warm schießen kann?
Also Wien Wiesbaden ist so ein Verein, die pendeln ja auch mal zwischen zweiter und dritter Liga. Kannst du auch mal dumm am so einem Dienstagabend verlieren, deswegen würde ich lieber sichere Kiste mit Bates hinten machen. Und
diese beiden Sachen in einem Satz, ja. Sichere Kiste mit Bates, schon ja, gut.
Bevor er jetzt in einem nächsten Transferperiode für 80 Millionen zu Bayern wechselt, lieber nochmal aufstellen, solange man ihn noch hat.
So eine Pokalniederlage gegen Wien Wiesbaden ist zum Beispiel aus meiner Sicht, weil wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, deutlich riskanter, was so die allgemeine Stimmung in Hamburg angeht, als eine Niederlage gegen Köln. Also das geht halt wirklich nicht.
Ja, also ich denke halt, dass also man muss auch mit, also ich würde auf jeden Fall mit Bates
spielen. Bestmögliche Mannschaft, ne?
Bestmögliche Mannschaft, ja, da geht es um viel zu viel Kohle. Ja. Und wenn du nächste Runde auch ein bisschen Glück hast bei der Auslosung, überstehst du die auch noch. Und ja, ich finde Bates gut. Bates hat es geschafft, mit einem Spiel alle Wechselgerüchte stumm zu lassen.
laut werden zu lassen. Also Bayern dran, Dortmund dran, Arsenal oder Premier League Scouts auf der Tribüne. Und man fragt sich, welchen Spieler haben die gesehen? Aber jetzt auch noch diese wahnsinnig unnötige gelb-rote Karte. Das war ja wirklich an Uncleverness nicht zu überbieten. Aber um nochmal auf das Spiel einzugehen, da hatte die auch so ein bisschen den Eindruck, für mich war es fast so, als hätte das dem HSV sogar nochmal geholfen, weil dann die Zuschauer in Magdeburg auch erwartet haben, dass jetzt die Heimmannschaft mit einem Spielerüberzahl ein bisschen was macht, und dann ist die Ballsicherheit erst wirklich zum Tragen gekommen. Es war gar nicht so schlecht irgendwie, ne?
Ja, total. Und ich finde, das war auch eins der wenigen Spiele, wo sich mal so ein paar Spieler vom HSV hervorgetan haben. Also ich fand jetzt persönlich sehr gut, hattest du gesagt auch, Hunt, der ja auch in dieser Saison wirklich öfter eher enttäuscht hatte bisher mit Holpi zusammen, und diesmal war Hunt wirklich toll. Mangala hat für mich absolut seine Rolle mittlerweile gefunden und wird auch mit Hunt jetzt im nächsten Spiel auf jeden Fall eine Starting Eleven sein. Genauso wie Lasogga, der einfach auf den Titz gesetzt hat und auf den er, nicht Titz, jetzt sei ich schon Titz, auf den Wolf gesetzt hat und den er jetzt auch wiederbringen wird. Und,
wobei dieser gechippte Ball, ne, ich habe es mir jetzt auch noch mehrfach angeguckt, tut mir richtig leid für alle Lasogga-Fans, aber der ist ihm abgerutscht. Ja. Er wollte ihn lupfen, also die Höhe war gut, aber die Richtung war 60 Grad vorbei sozusagen. Okay. Er wollte ihn links hinlupfen, aber mein Gott.
Genau, aber ich finde, mir hat das Gleichgewicht auch super gefallen, dass öfter auch mal dann der, eigentlich mag ich es nicht so gern, aber in dem Spiel wurde dann zu zehnt auch nicht ganz wilde Sau nach vorne gespielt, auch nochmal der Rückpass hinten nochmal aufgebaut. Und wie gesagt, also ich fand das jetzt aus HSV-Sicht war es ein gelungener Start, und Wolf auch deutlich aktiver, finde ich, an der Seitenlinie als Titz, hat er noch ein bisschen mehr Push reingebracht, fand ich auch cool, und dementsprechend bin ich da eigentlich rundum positiv gestimmt, dass die Mannschaft jetzt da eine Runde weiterkommt.
Jetzt macht zwei Siege, Gato, jetzt zwei Siege, du guckst so finster, Sieg gegen Wien Wiesbaden und dann zu Hause gegen Köln.
Ja, Wiesbaden wäre geil, weil ich habe da noch 150 Euro drauf in Kombo mit Dresden damals gesetzt. ja, also es ist absolut, ich meine Köln, also Wiesbaden setzt jetzt mal einen Haken, ne? Es wird schwer, aber...
Pauli hatte auch verloren.
Wiesbaden hat Pauli rausgeschmissen. Ich meine, Pauli ist echt scheiße. Ja. Aber und auswärts ist mal gut, da sind wir besser als zu Hause, schon wieder geil.
Ja, guter Punkt.
Und gegen Köln, um es jetzt mal vorzugreifen, Köln ist auch sehr, in einer sehr wackeligen Phase, würde ich sagen. Also die kann man auch knacken.
Meine Theorie ist übrigens, jetzt so langsam zum Ende des Podcasts, es sei denn, Kai, du hast auch noch eine wilde These, aber ich sage, dass Markus Anfang, der also einer der nächsten zwei, drei Trainer sein wird, der gefeuert wird. Denn Köln muss gegen Schalke im Pokal spielen, das werden sie nicht packen. Und dann, wenn sie dann in Hamburg verlieren, dann hat Köln nämlich einen unterirdischen Punkteschnitt für die zweite Liga mit dem höchsten Etat, mit der besten Profimannschaft. Und dann wird Anfang sich auch mal fragen lassen müssen, was eigentlich da abgeht. Denn die haben auch schon 5 Gegentore gegen Paderborn gekriegt, haben nicht den Turnaround geschafft. Und wenn man dann vielleicht so, wenn dann Armin Fee, der ja in Köln die Fäden zieht, so ein bisschen rüberguckt zum HSV und sieht, ah, okay, Trainerwechsel, irgendwie haben die jetzt gerade sich auf einen etwas stabileren Weg gebracht, dann glaube ich, könnte da der nächste Trainer fliegen in Köln. Und Unruhe in Köln sehen wir gerne. Ja,
vielleicht ist dann Titz da sogar ein Thema.
Das wäre echt, das wäre natürlich.
Aber, ja, kann, also stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, dass es sehr eng für ihn wird.
Wer ist sonst auf dem Markt?
Hasenhüttl ist auf dem Markt im Moment bei allen Erstligavereinen.
Klinsmann. Jürgen Klinsmann hat sich ins Spiel gebracht in Deutschland wieder. Ja? Ja, wie will er aktiv werden?
Roger Schmidt ist in China versauert da. Ich glaube, der will auch wieder zurück.
Mirko Slomka.
Das ist auch so ein Argument noch pro Wolf. Habe ich auch irgendwo nochmal gelesen, dass natürlich jetzt, wenn so die ersten Trainerentlassungen jetzt auch in der ersten Liga kommen, sagen wir mal Nürnberg, Düsseldorf, die permanent 7 Tore kriegen, das ist ja auch eine komische Erstligasaison teilweise, dass er natürlich dann auch der erste Kandidat gewesen wäre, den die Erstligavereine angesprochen hätte. Und dann hätte der HSV ihn eben nicht mehr gekriegt.
Das ist natürlich eigentlich hinterhältig, dass man schon so ein, ja. Der war ja jetzt nicht zufällig direkt verfügbar, also das wurde natürlich wirklich Gedanke schon sein, 2-3 Wochen, aber auf der anderen Seite machen sie dann auch wieder ihre Hausaufgaben. Man kann es so oder so sehen, die einen sagen, es ist absolut professionell gewesen, schon so frühzeitig jemanden in der Hinterhand zu haben, die anderen sagen, es ist einfach ein Schlag ins Gesicht für den aktuellen Trainer. Es tut mir alles leid, man kann nur hoffen, ich glaube, die Fans denken gar nicht immer daran, was ist in 2 Jahren, sondern die denken ans nächste Spiel und wollen da einfach eine Mannschaft sehen, die sich zerreißt, die Anweisung des Trainers befolgt, auch ein Trainer, der 100% heiß ist, die Mannschaft richtig einzustellen, und ich kann jetzt nur hoffen, dass die nächsten Spiele so einen Push geben, weil ich glaube, noch mehr als die Qualität zählt im Sport immer die Form, die man gerade auf die Palette bringt, und ich hoffe, dass sie da die richtigen Weichen gestellt haben mit Wolf. Denn die Spieler waren nun wirklich nicht in Topform, muss man ganz ehrlich sagen. Also unter Titz gab es jetzt wenige Spieler, die uns hier vom Hocker gehauen haben. Was mir leid tut, aber was leider manchmal im Sport so ist.
Ja, also sehe ich ähnlich.
Letzte Wort, Strong G, hau nochmal was raus. Damit kannst du es beenden.
Ja, also ich muss sagen, jetzt so,
sehe ich. Hau lieber 1-4 raus jetzt.
Sehe ich raus. Sehe ich ähnlich wie du. Ich hätte an Titz festgehalten, weil ich denke, die 2. Liga ist so schlecht, dass wir in Anführungsstrichen auch mit Titz aufgestiegen wären und hätte da.
Was wäre für dich denn der Punkt gewesen, wo man ihn hätte rausschmeißen müssen?
Nach der Winterpause auf jeden Fall. Und ich denke, wenn du.
Oder welcher Grund meine ich eher?
Und wenn du siehst, dass du wirklich die Schlagdistanz verlierst, so mit 6-7 Punkten, dann spielst du noch schlecht, dann hat er jetzt dann 2 Pausen in Anführungsstrichen Zeit gehabt, die Mannschaft einzustellen und das kam für mich einfach zu früh. Man kann natürlich dagegen argumentieren, warum immer so lange warten, bis es zu spät ist, aber da musst du wirklich den Glaube schon an ihm verloren haben. Für mich ist er nach wie vor ein super Trainer, auch nachgewiesenermaßen ein super Trainer. Die Mannschaft stand on top hinter ihm, die Fans auch. Deswegen, das alles führt dazu, dass ich das überhaupt nicht gemacht habe oder gemacht hätte und deswegen hoffen wir raus.
Da ist der Kreis geschlossen. Also dann hoffen wir mal auf einen Pokalsieg und einen Heimsieg in Köln. Eine neue Podcast-Folge machen wir dann nach dem Köln-Spiel, macht mehr Sinn. Und dann melden wir uns wieder. Mal gucken, vielleicht ist Gato dann etwas schon etwas besänftigter und ist großer Wolf-Fan.
Ja, Wolf-Fan, ja. Aber hoffen wir raus.